Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich werde heute eine Predigt halten über den ganzen Jakobusbrief. Den haben wir in den letzten Monaten oder im letzten Jahr in der Bibelstunde behandelt. Und ich halte jetzt eine Predigt, wo ich versuche nochmal so die große Gesamtbotschaft dieses Briefes zusammenzufassen. Das heißt, die Predigt wird ein bisschen länger als normal und ich werde einige Stellen aus dem Jakobusbrief lesen. Ich habe auf den Zetteln im Prinzip die ersten 22 Verse, da steckt schon sehr viel drin, aber es ist heute nicht schlecht, wenn man die Bibel mit dabei hat und ein bisschen mit aufschlagen kann, wer das will. Ja, möchte noch jemand eine Bibel haben? Noch eine? Yes? Also ich nehme mal an, ihr kennt das alle, wenn es Zeiten gibt oder Dinge passieren, wo man angefochten wird, wo man im Glauben angefochten wird, wo man versucht wird, wo man einfach schwere Momente hat und wo man ins Wanken gerät. Jakobus, der diesen Brief geschrieben hat, das ist der leibliche Bruder des Herrn Jesus. Also Jesus hat ja mehrere Brüder, jüngere Brüder. Und dieser Jakobus, das war auch der Gemeindeleiter in der Gemeinde in Jerusalem, und er schreibt in seinem Brief über diese Anfechtungen, erwähnt einige von ihnen. Zum Beispiel, dass man an Gottes guten Willen zweifelt. Ja, dass man sich fragt, ja, warum lässt Gott das zu? Was soll das? Das ist doch nicht gut, das gefällt mir nicht. Oder das Problem, dass wir Dinge hören aus der Bibel und sagen, ja, das stimmt, das müsste man machen, aber wir machen sie nicht. Oder dass wir schlechte Dinge sagen, unnütze Dinge sagen. Ja, was machen wir mit unserer Rede? Oder die Gefahr des Reichtums, dass wir uns immer mehr auf das, was wir haben, verlassen, anstatt auf Gott. Oder wie wir mit anderen Personen umgehen. Die bevorzugen wir, weil wir denken, das ist vielleicht gut oder das ist für mich gut. Und die anderen, über die seufzen wir, die stören uns. Oder dass wir stolz und hochmütig sind, ja, dass wir eine falsche Selbstsicherheit haben. So in Bereichen, wo wir denken, ja gut, die habe ich schon so oft gemacht, da kenne ich mich aus, das ist mein Alltag, da muss ich nicht an Gott denken und dass ich von ihm Hilfe brauche, das mache ich einfach so. Oder dass wir keine Geduld haben, dass wir einander nicht zuhören, dass wir uns falsche Versprechungen geben, dass wir unser Wort nicht halten oder dass wir lügen. All das können Anfechtungen sein für uns. Und natürlich noch viel mehr. Ihr könnt überlegen, was in eurem Leben, in eurem Glaubensleben so die Schwachstellen sind, wo ihr immer wieder in Versuchung geratet, immer wieder angefochten werdet. Und jetzt kommt der Hammer schlechthin. Jakobus beginnt seinen Brief mit folgenden Worten. Vers 2 ist das. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Das ist der erste Punkt heute. Anfechtungen und Freude. Also überlegt euch, ich weiß nicht, wie viel ihr schon in der Bibel gelesen habt. Und wenn man so ein biblisches Buch beginnt, da stehen da meistens erst ein paar schöne Worte. Aber dieser Vers ist doch einfach irgendwie widerstrebend, oder? Meine Brüder, achtet es für Freude, wenn ihr in Anfechtungen geratet. Wie kann Jakobus sowas sagen? Wie kann Gott von uns so etwas fordern? Überhaupt schon zu fordern, dass man sich freuen soll, ist ja irgendwie komisch. Und jetzt sollen wir uns auch noch freuen, wenn wir in Anfechtungen sind, in Versuchungen, wenn wir Prüfungen im Leben haben, wenn wir Probleme haben. Wenn wir Sorgen haben, wenn es uns einfach schlecht geht, dann sagt Jakobus, dann sollst du dich freuen. Das sagen wir doch, ja, also, das geht doch nicht. Und warum? Ich habe gerade einen Grund, traurig zu sein. Nun, und deshalb ist es wichtig, dass wir mal in der Bibel nachforschen, was denn Freude überhaupt bedeutet. Wie definiert die Bibel biblische Freude. Und da wird dann deutlich, dass es nicht unbedingt nur ein Gefühl ist, ja, ein Gefühl der Fröhlichkeit, der Ausgelassenheit, sondern dass biblische Freude noch mehr ist. Zum Beispiel sagt die Bibel, dass wir uns auch in Trauer und unter Tränen freuen können. Und wenn man dann die ganzen Stellen nachschlägt, worin es um Freude geht, dann wird Folgendes deutlich: biblische Freude bedeutet, mit Christus verbunden zu sein, durch das, was Christus für uns tut, oder auch durch das, was wir für Christus tun. Wir können es auch so sagen: Freude ist Anteilnehmen an der himmlischen Welt, Anteilnahme an Gott. Wenn ich Freude habe, biblische Freude, dann bin ich mehr mit Gott verbunden. Dann erkenne ich mehr Gott. Dann habe ich Anteil an dem, was Gott ausmacht. Also das, was wir fühlen, was wir erkennen, was uns prägt, wenn wir mit Gott verbunden sind, das ist biblische Freude. Und deshalb kann selbst die Traurigkeit, besonders die Traurigkeit der Buße, in die Freude führen, oder es wird in die Freude führen, weil uns Buße zu Gott führt. Also merkt ihr, alles, was uns mit Gott verbindet, was uns dankbarer macht in Gott, zufriedener in Gott, was uns mehr mit Gott zusammenbringt, was uns ihn mehr erkennen lässt, das stärkt unser Vertrauen in Gott und das vermehrt dann unsere Freude in Gott. Und wenn wir das erkannt haben, dann macht der Zusammenhang von Freude und Anfechtung tatsächlich Sinn. Jakobus schreibt hier weiter in Vers 3, also wir sollen uns in den Anfechtungen freuen, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also Freude und Anfechtung gehören zusammen. Freude bedeutet Verbundenheit mit Gott und Anfechtung, die treiben uns zu Gott. Sie lassen uns im Glauben wachsen, sie machen uns standhafter. Jakobus sagt, dadurch werdet ihr vollkommen, dadurch werdet ihr wachsen. Und dadurch werdet ihr in der Beziehung zu Gott wachsen und damit werdet ihr in der Freude zu Gott wachsen. Mir ist bei der Vorbereitung ein Bild eingefallen, das passt jetzt nicht hundertprozentig, aber es macht vielleicht einen Gedanken deutlich. Und zwar Autofahren. Ja, wenn ich Autofahren will, dann mache ich eine Fahrschule. Und da lerne ich erstmal zu fahren, so in einigermaßen geschützten Raum. Und dann, wenn ich fertig bin mit der Fahrschule, könnte ich jetzt sagen, gut, jetzt kann ich Auto fahren, aber damit mir nichts passiert, damit ich immer sicher bin, rühre ich nie wieder ein Auto an. Ich steige nie wieder ein Auto ein. Aber ich habe die Fahrerlaubnis, ich kann Auto fahren. Das macht man natürlich nicht, sondern es ist klar, jetzt muss man alleine raus, sich ins Auto setzen und in den Straßenverkehr. Und gerade wenn es dann eng wird oder wenn es länger dauert und wenn es gefährlich wird, dann machen wir Erfahrungen, Fahrerfahrungen. Dann lernen wir ins Auto zu fahren. Dann beginnen wir das, was wir gelernt haben, in die Praxis umzusetzen. Und das meint Jakobus. Wir sollen das, was wir über Gott gehört haben, das Evangelium, das, was wir glauben, umsetzen. Wir sollen das ausleben. Das ist das Thema des Jakobusbriefes. Lebe deinen Glauben. Und die Frage ist nun, okay, wie schaffen wir das? Ja, die Theorie ist klar. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wer von euch hat sich das letzte Mal, als es ihm schlecht ging, als er Probleme hatte, als er in Anfechtung war, gefreut? Ja, als mal wieder nicht so lief, wie ihr wolltet, als wieder diese gewisse Person kam und euch genervt hat, als ihr wieder an einem Schwachpunkt getroffen wurdet, habt ihr euch da gefreut? Habt ihr da gemerkt, hey, jetzt ist Gott ganz nah? Prima. Also die Frage ist doch, wie schaffen wir das, uns zu freuen und uns zu bewähren und dann standhaft zu werden und so im Glauben zu wachsen? Und Jakobus schreibt dann in Kapitel 1, Vers 12, letztendlich in diesem Weg im Glauben immer voranzukommen und dann die Krone des Lebens zu bekommen. Ja, dann das ewige Leben bei Gott, in das ewige Leben einzugehen. Wie schaffen wir das, uns im Glauben wirklich so zu leben, dass wir immer mehr wachsen und mit Gott verbunden werden? Dass also der Glauben nicht irgendwas ist, was so immer mehr nebenbei läuft und alle anderen Sachen werden wichtiger, sondern dass das etwas ist, was immer mehr eigentlich unser ganzes Leben bestimmt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Anfechtungen und Glaubenswachstum. Wenn wir in Anfechtungen uns bewähren wollen, dann macht Jakobus deutlich, dann brauchen wir vor allen Dingen eins, wir brauchen Weisheit. Nun, auch hier wollen wir nachfragen, was ist denn Weisheit? Wie definiert die Bibel Weisheit? Weisheit bedeutet nicht, dass man sehr viel Wissen hat, sondern Weisheit bedeutet, dass man die Fähigkeit besitzt, das Wissen zur rechten Zeit anzuwenden. Das ist Weisheit. Ein Buch in der Bibel, im Alten Testament, da geht es um Weisheit, das Buch der Sprüche. Und dort wird ganz deutlich gesagt, Weisheit ist nicht das ganze Gesetz Gottes auswendig zu können. Ja, Weisheit ist nicht die 10 Gebote auswendig zu können, samt Erklärungen. Weisheit ist es, die Gebote anwenden zu können, wenn es darauf ankommt. Und im Neuen Testament macht uns eben vor allem wegen Jakobus deutlich, Weisheit bedeutet nicht nur das Evangelium von Christus zu kennen, sondern das Evangelium auszuleben. Dazu braucht es Weisheit. Und die gute Nachricht ist, Gott will uns diese Weisheit geben. Das ist direkt im Anschluss, Kapitel 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Also Weisheit bedeutet, Gottes Wort zu hören, anzunehmen, aufzunehmen, zu verstehen und dann eben auch zu tun. Und das gerade in schwierigen Momenten. Ja, im Moment, wo alles super ist und dufte und sowieso kein Problem ist, ja, da schafft es jeder. Weisheit ist es dann, eben wenn es schwer ist, diesen Glauben auszuleben. Und jetzt kommt Jakobus in seinem Brief zu ganz praktischen Lektionen. Das erste, was Jakobus immer wieder betont, ist, wie wir reden, was wir sagen, wie wir übereinander und wie wir miteinander sprechen. Ja, Kapitel 1, Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und später macht er deutlich, gerade in unserer Rede, was wir sagen, da versündigen wir, da verfehlen wir uns so oft. Und gerade mit unseren Worten können wir enorm viel Schaden anrichten. Ja, Jakobus vergleicht unsere Zunge mit einem Steuerruder. Ein Steuerruder ist im Vergleich zu dem Schiff ziemlich klein. Aber dieses kleine Steuerruder kann ein riesiges Schiff durchs Meer bringen. Es hat unheimlich große Kraft. Und genauso ist unsere Zunge. Ja, unsere Zunge hat Kraft. Mit was wir sagen, das hat Wirkung. Ja, sie ist sehr klein. Ja, es sind doch nur ein paar Worte gewesen. Aber diese Worte können großen Schaden anrichten. Und das gilt natürlich besonders für unseren Umgang miteinander. Wie oft ist es so, dass wir gar nicht so richtig auf den anderen hören und dass wir auch gar nicht das Bestreben haben, den anderen wirklich zu verstehen, sondern dass wir eigentlich ziemlich schnell über ihn seufzen, über ihn stöhnen und dass wir ihn als Last und als Hindernis betrachten. Na, jetzt kommt der schon wieder und jetzt ist schon wieder dieses Problem und das und das. Und wenn wir dann soweit sind, dann ist es auch nicht mehr weit, dass wir den anderen verurteilen oder vielleicht, dass wir ihn beneiden oder dass wir ihm irgendetwas nicht gönnen. Und dann kommt es zu Streit. Ja, diese Kette, die macht Jakobus in seinem Brief wunderbar deutlich. Also es kommt zum Streit unter uns nicht unbedingt durch das, was wir einander getan haben, sondern nur durch ein paar Worte. Jakobus schreibt im 3. Kapitel, ab Vers 5, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es ab. Warum können wir mit unserer Zunge ja einen Flächenbrand auslösen? Die Antwort ist ganz einfach. Hast du ein Wort einmal gesagt, kannst du es nicht wieder zurücknehmen. Das ist draußen. Und du kannst es nicht kontrollieren. Du kannst die Wirkung dieses Wortes nicht kontrollieren. Es läuft. Es wird irgendwas passieren. Und weil das so ist, weil wir das nicht kontrollieren können, wie die Wirkung unserer Worte sind, sagt Jakobus, deshalb müsst ihr eure Zunge kontrollieren. Ihr könnt nicht die Auswirkungen kontrollieren, also kontrolliert eure Zunge. Kontrolliert das, was ihr sagt. Haltet eure Zunge im Zaum. Dann sagt der Kapitel 3, Vers 2, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Also wenn du deine Zunge unter Kontrolle hältst, das was du sagst, dann kannst du auch deinen ganzen Körper im Zaum halten. Dann hast du dich unter Kontrolle. Nun, wie machen wir das? Wie können wir unsere Zunge im Zaum halten? Ja, wir sind so schnell mit dem, was wir sagen, mit dem, wie wir reagieren. Ja, wir denken kaum nach, dann haben wir es schon gesagt. Die Antwort ist wieder, wir brauchen die Weisheit Gottes. Jakobus sagt, die Weisheit von oben. Und er meint damit, unsere Worte müssen durch die Worte Gottes geprägt sein. Wir müssen voll sein mit Gottes Wort. Und wenn das so ist, dass wir durch Gottes Wort geprägt sind, dann wird sich die große Kraft der Worte positiv auswirken. Ja, ich lese nochmal Kapitel 3 ab Vers 14. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Später schreibt er noch von Streit. Die Weisheit von oben aber ist, jetzt kommt's, wie sieht diese göttliche Weisheit aus? Erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen. Interessant, oder? Die Weisheit von oben, die kennzeichnet sich nicht dadurch, dass sie schon alles weiß, sondern dass sie demütig ist, offen und sich etwas sagen lässt. Und jetzt geht's weiter. Die Weisheit ist voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, unvoreingenommen und frei von Heuchelei. Und die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Jakobus macht deutlich, wenn wir von dieser Weisheit geprägt sind, wenn unsere Rede von dieser Weisheit geprägt ist, dann wird sich das positiv auswirken. Diese große Macht, die Wirkung, die unsere Worte haben können, werden dann positiv sein. Er macht das besonders am Ende des Briefes deutlich. Er sagt, mit unseren Worten können wir gegenseitig uns Trost spenden, füreinander beten. Ja, mit unseren Worten können wir uns auch auf den rechten Weg weisen. Also mit unseren Worten können wir uns einander helfen in den Anfechtungen, die wir haben. Dass wir eben nicht in den Anfechtungen fallen, sondern dass wir uns bewähren, dass wir zu Gott wachsen, dass wir uns freuen. Gerade dazu können wir uns mit unserer Rede und unseren Worten helfen. Und was ganz wichtig ist bei unseren Worten, da macht das Jakobus, da betont es extra. Man muss sich darauf verlassen können. Wir müssen zu dem stehen, was wir sagen. Er schreibt, vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch bei irgendeinem anderen Eid. Also wer anfängt mit Schwören und zu beteuern, der merkt man schon, der hat verschiedene Kategorien der Wahrheit. Jakobus sagt, das soll nicht so bei euch sein. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Steht zu eurem Wort. Und damit kommen wir zu einer weiteren praktischen Lektion, nämlich Hören und Tun. Ja, wir sollen nicht nur hören, wir sollen nicht nur reden, sondern es kommt schließlich darauf an, wie wir handeln. Jakobus drückt das wiederum mit einem sehr guten, verständlichen Bild aus. Kapitel 1, Abvers 22. Da steht, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Was meint er damit? Wer hört, aber nicht handelt, der betrügt sich selbst. Und dort steht, man könnte übersetzen, der mogelt sich an der Wirkung des Wortes vorbei. Also das Wort genau zu hören und dennoch nicht danach zu handeln, das ist einfach, das ist unlogisch, das ist absurd. Das kommt dem Manne gleich, der früh aufsteht, aus dem Bett, geht ins Bad, stellt sich vor dem Spiegel und betrachtet sich ganz genau, weil er heute wieder zum Gottesdienst geht. Und dann merkt er was. Oh, ich muss was unternehmen. Es ist vielleicht gut, wenn ich mich heute rasiere und die Haare kämme und vielleicht sogar die Zähne putze. Und dann dreht er sich um, vergisst das und geht einfach so. Und ich sehe an euch allen, ihr habt das heute nicht so gemacht. Das ist gut, das ist normal, das ist logisch, oder? Wir schauen uns an im Spiegel, merken, aha, ich muss was unternehmen und dann kämme ich mich halt fix. Nun, wer das nicht macht, der ist eben, das ist genauso wie wenn ich das Wort höre und nicht tue. So ist das. Man ist für den Moment betroffen, ja, oh, man müsste was machen. Ich müsste das ändern, ich müsste das vielleicht nicht tun. Aber ich ziehe keine Konsequenzen daraus. Jakobus schreibt in Kapitel 1, Abvers 25 weiter, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Das ist doch normal, oder? Du siehst das Wort, du merkst, du spiegelst dich darin, weißt was, oh, da muss ich mich ändern, das ist gut und dann machst du es. Weil das ist gut für dich, glückselig wirst du sein. Aber jetzt kommen natürlich sehr viele, sehr fromme Menschen und die haben ein super tolles und ein super frommes Gegenargument, warum man nicht unbedingt hören und tun muss. Warum man an Jesus glauben kann und trotzdem eigentlich sein Leben so weiterleben kann wie bisher. Und dieses Argument lautet, werden wir nicht durch Glauben gerettet? Ist das, was Jakobus hier verkündet, nicht Werkegerechtigkeit? Ja, ist es denn nicht das, dass es auf Gottes Gnade ankommt und nicht auf unsere Werke? Und ist das nicht gerade die Heuchelei dieser Christen, die denken, die sind etwas Besseres, nur weil sie moralischer leben? Nö, dann noch lieber weiterleben wie bisher, schön cool sein und sagen, ich bin gläubig. Und nichts danach tun. Nun, Jakobus geht auf dieses Argument in seinem Brief direkt ein, er wusste, dass kommt. Ja? Der brauchte nicht erst auf die Antwort warten und schreibt dann nochmal zurück, Brüder, ihr habt mich falsch verstanden, er wusste, dass das kommt. Kapitel 2, Vers 14, da schreibt er, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Also hier wird jetzt erstmal gesagt, worum es geht. Es geht nicht einfach nur um Glauben, es geht um den Glauben, der rettet, es geht um rettenden Glauben. Und jetzt wird er wieder ganz praktisch, Vers 15. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Nichts. Das sind leere Versprechungen. Das macht das Leid, was der jeweilige hat, noch viel schlimmer. Vers 17, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, ist er an und für sich tot. Weil da ist nichts drin, der ist leer. Versteht, es geht Jakobus nicht um die Werke. Um die Werke gegen den Glauben zu stellen. Ja? Vergesst den Glauben, ihr müsst Werke haben. Oder es geht ihm auch nicht darum, dass er die Werke zum Glauben, ihr müsst Glauben haben und ihr müsst die Werke haben und beides zusammen wird euch helfen. Sondern Jakobus geht es um einen Glauben, der Werke hat. Ja, er sagt, Glaube und Werke gehören zusammen. Werke sind die Frucht, sind die Früchte des Glaubens. Das ist sein Punkt. Kapitel 2, Vers 18, da sagt er, da wird dann einer sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Die Frage ist, worin erweist sich der Glaube? Woran wird der Glaube sichtbar? Nun, unsere Werke sind die sichtbaren, die erkennbaren Früchte des rettenden Glaubens. Also, was ist rettender Glauben? Ja? Jakobus kommt mit dem Superargument hier, Vers 19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Also, du glaubst an Gott? Weißt du was? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Also selbst die Dämonen glauben an Gott. Und ich sage euch was, die Dämonen, die glauben noch viel mehr an Gott als so manche Menschen. Die wissen noch viel mehr über Gott als so manche Menschen. Hilft es ihnen? Sind sie gerettet? Ziehen sie aus diesem Glauben die richtigen Konsequenzen? Nein. Dieses Wort hier, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, das ist eine Anspielung auf das größte und wichtigste Glaubensbekenntnis des Volkes Israels. Das größte und wichtigste Glaubensbekenntnis im Alten Testament, das wird das höhere Israel, das Schema Israel genannt. Das findet ihr im 5. Mose 6, Vers 4. 5. Mose 6, Vers 4, ich lese euch das mal vor. Da steht das nämlich so ähnlich. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Also ihr sollt an diesen Gott glauben. Das ist der einzige Gott. Jetzt geht es aber weiter. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Also was Gott in diesem Glaubensbekenntnis deutlich macht, ist, dass wahrer, rettender Glaube bedeutet, dass ich Gott liebe. Nicht nur, dass ich einfach glaube, dass es Gott gibt, dass ich an die Existenz Gottes glaube, sondern dass ich Gott liebe. Und wahre Liebe zu Gott, die drückt sich im Gehorsam zu Gott aus. Ja, dass ich ihn liebe mit meiner ganzen Seele und mit meiner ganzen Kraft. Und darum wird Jakobus in seinem Brief so konkret. Darum gibt er uns so viele gute Anweisungen und Ermahnungen. Lest den Brief mal durch, ihr werdet merken. Tolle, weise, gute Sprüche, die mir helfen, in verschiedenen Situationen das Richtige zu tun. Die mir zeigen, ja, wie kann ich meinen Glauben ausleben? Wie kann ich meine Liebe zu Gott ausleben? Aber was Jakobus bei all diesen praktischen Ratschlägen, die er uns gibt, letztendlich deutlich machen will, ist, dass es auf unser Herz ankommt. Es kommt auf unser Herz an. Das ist die rote Linie durch den Jakobusbrief. Ja, unsere Rede, unsere Taten zeigen doch letztlich nur, wie es in unserem Herzen aussieht. Oder umgedreht, mein Herz prägt meine Worte und prägt meine Taten. Wenn ich eine Apfelsine zerdrücke, dann kommt dort das raus, was dort drin ist, nämlich Apfelsinsaft. Wenn wir unter Druck geraten, dann kommt auch das dort raus, aus uns raus, was in uns drin ist. Entweder gute Sachen, von Gottes Weisheit geprägt, oder schlechte Dinge von unseren Begierden, von unserem Egoismus geprägt. Das ist der Punkt von Jakobus. Der reitet nicht stumpf auf unseren fehlenden oder falschen Werken herum oder auf unseren schlechten Worten. Jakobus will mit uns hier keine Verhaltenstherapie machen. So nach dem Motto, ihr habt es bisher so gemacht, macht es jetzt mal so, das ist einfach besser. Nein, Jakobus will uns den tiefsten Grund zeigen, warum wir so oft verfehlen. Warum wir Streit untereinander haben. Warum wir Dinge, wo wir wissen, die müssten wir eigentlich tun, nicht tun. Warum es uns an Demut und Sanftmut und Geduld miteinander fehlt. Warum wir so manche Not im Leben haben und warum wir uns nicht freuen können. Er will uns den tiefsten Grund dafür aufzeigen. Und dieser Grund, dieses tiefe Problem, das liegt in unserem Herzen. Und er sagt es ganz konkret, das ist unser geteiltes Herz. Wir sind nicht mit ganzem Herzen bei Gott. Wir vertrauen ihm nicht vollständig. Das bedeutet, dass wir vertrauen Gott nicht vollständig. Es gibt Bereiche, da vertraue ich Gott und da versuche ich Gott zu folgen. Und dann gibt es Bereiche, da mache ich das mal so, wie ich das für richtig halte. Oder wie ich vielleicht durch Ängste oder durch verschiedene Begierden da gesteuert werde. Wir vertrauen Gott nicht vollständig. Und das hat verheerende Auswirkungen. Also es geht Jakobus nicht darum, dass ich da und dort mal was Falsches tue oder was Falsches sage. Wir sind Sünder, wir tun und sagen falsche Dinge. Jakobus geht um unser geteiltes Herz. Das ist der dritte Punkt. Ein geteiltes Herz, wenn Anfechtungen zu Versuchungen werden. Wisst ihr, wenn wir nicht mit ganzem Herzen Gott folgen, wenn wir ihm wirklich nicht ganz und vollständig vertrauen, gerade in Anfechtungen, gerade wenn wir in Problemen sind, dann bedeutet das letztlich, dass wir an Gott zweifeln. Nein, das würden wir natürlich nicht so sagen. Ich sage ja nicht, ich zweifle an Gott. Ich bin doch fromm, ich bin doch gläubig. Gott wird schon wissen, was er macht. Ja, aber wisst ihr, wie sich das dann zeigt, unser Zweifel an Gott? Dieser Zweifel beginnt in unserer Einstellung zu unserem Problem. In unserer Einstellung zu unseren Anfechtungen. Wenn ich in diese Anfechtungen, in die ich gerate, wenn ich dort ins Schwanken gerate, wenn ich da traurig werde, wenn ich da denke, Angst bekomme oder falle, dann vertraue ich nicht mehr darauf, dass Gott der Herr dieser Situation ist, dass Gott der Herr ist, der alles in seiner Hand hat und der mich in seiner Hand hat. Also es ist die Frage, betrachte ich Anfechtungen als etwas, womit Gott meinen Glauben stärken will? Oder betrachte ich sie einfach als Last? Also in Bezug auf meine Anfechtung, da denke ich schnell, boah, das wird mir einfach zu viel. Oder ich falle in Selbstmitleid. Oder ich empfinde es als Hindernis für mich. Auf alle Fälle nicht als Gelegenheit zur Freude. Theoretisch weiß ich ja, alle Dinge müssen mir zum Besten dienen. Das hat Gott gesagt. Aber dann in der Praxis verliere ich den Mut. Und Jakobus sagt, wenn es so bei euch ist, Kapitel 1, Vers 6, dann gleicht ihr einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird, schwankend. Vers 8, ein Mann mit geteiltem Herzen ist unbeständig in allen seinen Wegen. Ja, da ist der gute, liebe Gott. Aber hier ist mein bitteres Leben, dieses unüberwindbare Problem und hier stehe ich einfach alleine da. Und dann geraten wir ins Schwanken. Und dann passiert es eben ganz schnell, dass die Anfechtung, die wir haben, zur Versuchung, zur Sünde wird. Und selbst wenn das dann passiert, dann klagen wir Gott an und sagen, ja, warum hast du das zugelassen? Warum gibst du mir Anfechtungen und Probleme ins Leben, wenn du doch mein Bestes willst? Ja, wann klagen wir Gott an, wenn es uns schlecht geht? Gott sagt, gerade dann sollt ihr euch freuen. Nee, dann klagen wir Gott an. Und da warnt uns Jakobus. Und diese Warnung, denke ich, müssen wir uns zu Herzen nehmen. Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, er selbst versucht auch niemand. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jetzt Vers 17. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Was Jakobus hier ausdrücken will, ist, Gott ist gut, und zwar nur gut. Und er verändert sich nicht. Er bleibt immer gut. Gott ist nicht willkürlich. Mal so, mal so. Und deshalb nimmt er dieses Bild der Lichter, damit sind Sonne, Mond und Sterne gemeint. Ja, Sonne, Mond und Sterne, die sind immer gleich. Die scheinen jeden Tag und jeden Abend gleich. Unveränderlich. Und so ist Gott. Gott ist gut, unveränderlich. Und Gott will, dass wir immer mehr mit ihm verbunden sind, dass wir im Glauben wachsen, dass wir standhaft werden und dass wir keinen Mangel haben. Gott will das Gute für uns. Aber Jakobus behauptet deshalb nicht, dass Gott nie Versuchungen zulässt. Nein, so beginnt er ja seinen Brief. Freut euch in den Anfechtungen, die kommen. Er sagt, Gott prüft euch. Aber sein Ziel ist es nie, uns zur Sünde zu verführen, sondern sein Ziel ist es immer, uns zu bewähren. Also mit den Anfechtungen, mit den Versuchungen im Leben will Gott uns zu sich ziehen. Und wenn wir daran zweifeln, dann hat das nicht nur etwas mit unserer Sicht über Gott zu tun, dann hat das nicht nur etwas mit unserem Glauben zu tun, sondern dann wirkt sich das auch ganz praktisch in unserem Leben aus. Wir haben dann nämlich in verschiedenen Bereichen in unserem Leben verschiedene Grundsätze. Die einen Bereiche, die sind von Gott geprägt und die anderen von der Welt. Ja, ein geteiltes Herz, logisch. Da muss irgendwie ein Mischmasch rauskommen. Zum Beispiel, diese Beispiele, die kommen jetzt alle aus dem Jakobusbrief. Manche Personen bevorzugen wir. Andere benachteiligen wir. Gott sagt uns, wir sollen alle lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Seid barmherzig miteinander. Oder unsere Rede. Ja? Wir loben Gott in dem einen Moment und im nächsten Moment lästern wir unseren Nächsten, verleumden unseren Nächsten, seufzen gegen unseren Nächsten. Der doch auch ein Geschöpf Gottes ist. Wie kann ich Gott loben und über sein Geschöpf stöhnen und darüber urteilen? Oder dass wir eben Wahrheit und Lüge vermischen. Dass es bei uns dann eben nicht immer so drauf ankommt, völlig die Wahrheit zu sagen. Sondern dass es Bereiche gibt, ja, da ist es dann auch erlaubt, mal die Sache ein bisschen anders auszudrücken. Oder dass es eben Bereiche gibt, wo wir ja sagen, jetzt brauchen wir Gottes Segen, Gottes Schutz, Gottes Bewahrung. Wir beten Gott, ja, gib uns deinen Schutz auf dieser Reise oder hilf mir in dieser Prüfung. Und dann haben wir Bereiche, wo wir uns sagen, ja gut, das mache ich alleine. Das sagen wir uns nicht, aber wir würden nicht auf die Idee kommen, hier an Gott zu denken und dass wir auch hier Gott brauchen. Und dass wir, egal was wir machen, immer Gottes Hilfe brauchen und Gottes Segen. Nö, dann das macht man einfach so. Jakobus schreibt dazu im Kapitel 4, Vers 14. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Wisst ihr, wie euer Leben aussieht? Nicht so wie, ach, das kriege ich schon hin, das mache ich schon, sondern ihr seid wie ein Wasserdampf. Ein Wasserdampfwölkchen. Eine kleine Weile sieht man es und ist es weg. Das ist euer Leben. Wie könnt ihr da große Pläne machen und denken, ihr werdet es alleine packen? Stattdessen, Vers 15, Kapitel 4, Vers 15. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Wenn Gott es will, wenn wir überhaupt das Leben haben, dann können wir dies oder das tun. Also was wird hier dran deutlich? Die Unbeständigkeit in unserem Leben, die beginnt mit der Unbeständigkeit in Gott. Wenn ihr in eurem Leben schwankend seid, unbeständig, dann liegt es daran, dass ihr unbeständig in Gott seid. Wir vertrauen nicht mit ganzem Herzen auf Gott. Sei es, dass wir Angst haben in der Welt, oder sei es, dass wir, wie der Jakobus ausdrückt, gerne die Welt zum Freund haben wollen, dass wir Freundschaft mit der Welt haben wollen. Und die logische Folge ist, dass wir uns in Anfechtung eben dann nicht freuen, sondern dass Anfechtungen für uns zu Versuchungen zur Sünde werden. Und wenn es so ist, was können wir denn? Und es ist bei uns so. Es ist bei uns immer wieder so, dass wir hin und her geworfen werden und dass Anfechtungen zur Versuchung zur Sünde werden. Was können wir dann tun? Und in diesem Fall gibt uns Jakobus auch eine ganz klare Antwort. In diesem Fall sollen wir trauern und heulen. Trauern und heulen. Und er meint damit nicht, dass wir nun erst recht verzweifeln sollen, weil wir so schwankend sind, sondern Jakobus meint damit, dass wir Buße tun sollen, dass wir umkehren sollen zu Gott. Kapitel 4, Abvers 7. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Wenn wir uns in Anfechtungen nicht bewähren können und darum auch nicht freuen können, dann müssen wir traurig werden. Dann müssen wir Buße tun. Das heißt, dann müssen wir wieder mit ganzem Herzen zu Gott umkehren und ihm um Hilfe bitten, ihn um Weisheit bitten. Ihn darum bitten, dass wir sein Wort nicht nur hören, sondern auch verstehen und dann eben auch tun können. Und Jakobus sagt uns, das wird nicht vergebens sein. Wenn ihr euch vor Gott demütigt, wenn ihr ihn um Hilfe bittet, das wird nicht vergebens sein. Kapitel 4, Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Ja, bildlich, macht euch klein vor dem Herrn, erkennt, wie klein ihr seid, erkennt, was ihr für ein Wasserdunst seid, so wird er euch erhöhen. Und nochmal Kapitel 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Freut euch in den Anfechtungen, aber trauert, wenn ihr geteilten Herzens seid. Merkt ihr, unsere Probleme im Leben sind nicht der Grund für die Trauer, sondern unser geteiltes Herz. Nicht die Probleme, die Nöte, die wir haben. Nicht in denen müssen wir, das ist der Grund, für uns, dass wir traurig werden müssen, sondern unser geteiltes Herz. Und damit komme ich zum Schluss, zum vierten Punkt, mit ganzem Herzen. Jakobus ruft uns mit seinem Brief auf, mit ganzem Herzen auf Gott zu vertrauen. Gerade in schwierigen Situationen. Und nur wenn wir in den schwierigen Situationen ganz auf Gott vertrauen, dann können wir das Evangelium ausleben. Und ich frage dich, welche Einstellung hast du in deinen oder zu deinen Anfechtungen? Verstehst du sie als Prüfung, welche dich zur Bewährung und zur Reife führen? Siehst du in ihm etwas, was dich tatsächlich zu Gott treibt, mit ihm mehr verbindet? Weil du merkst, ich schaff's alleine nicht, ich brauche Gott. Oder ist es für dich einfach nur eine unnötige Last? Und Jakobus sagt uns hier, zweifelt nicht über Gott, wenn ihr in Anfechtung kommt, sondern bittet ihn um Weisheit, das Evangelium auszulegen. Zweifelt nicht, sondern bittet um Weisheit. Hier jetzt das Evangelium auszuleben. Und der Grund für unseren Zweifel, den wir immer wieder haben, der Grund für unser geteiltes Herz, wisst ihr, was das ist? Der Grund dafür, dass wir das Evangelium nicht ausleben können? Der Grund ist, dass wir dieses Evangelium aus den Augen verloren haben. Dass wir da schwankend geworden sind. Der Grund ist, dass wir Christus aus den Augen verloren haben. Dass wir Christus und das, was er für uns getan hat, nicht mehr sehen. Versteht ihr, Christus ist nicht nur der Startpunkt unseres Glaubens. Ja, der ist für meine Schuld gestorben und durch ihn kann ich zu Gott kommen. Okay, und jetzt muss ich halt irgendwie mein Glaubensleben alleine durchkämpfen. Christus ist es für uns alles. In ihm hat Gott uns seine Weisheit offenbart. Das geht um die Weisheit, die wir brauchen. In ihm hat er sie uns offenbart. In ihm hat er uns ein für alle Mal gezeigt, dass er kein willkürlicher Gott ist, sondern dass er uns liebt, dass er uns Gutes will, dass er uns erretten will, dass er uns bewahren will. In ihm, in Christus, sind wir erhöht worden. Und in ihm und durch ihn bekommen wir die Kraft, Gott zu folgen. Und Paulus schreibt im 8. Kapitel, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Sei es noch so schwer in eurem Leben, Christus sitzt zur Rechten Gottes und tritt für euch ein. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Alle möglichen Anfechtungen, Versuchungen, die wir haben können. Und jetzt kommt's. Wir werden diese Anfechtung haben, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Haben wir diese Wahrheit vor Augen? Haben wir Christus vor Augen? Wisst ihr, wenn ihr heute Nachmittag oder spätestens morgen Vormittag in eure nächste Anfechtung geratet, dann denkt an diese Wahrheit. Und dann freut euch in der Anfechtung über diese Wahrheit. Amen. Wir wollen jetzt zusammen